Barbara Weigand. Mein Leben. Von Barbara Weigand selbst aufgeschrieben im Jahre 1896 auf Geheiß ihres Bischofs. Sie wurde geboren am 10. Dezember 1845 in Schirpach.
Meine Eltern waren fleißige, brave Landleute. Mein Vater war an 15 Jahre Bürgermeister und kam als solcher viel in Verkehr mit Beamten, die ihn mit in die Gesellschaft hineinzogen. Obwohl er ein guter Familienvater war, kam er dadurch auf Abwege. Er lernte das Trinken. Der liebe Gott aber ließ durch die vielen Tränen und das Gebet der Mutter aus dem Bösen Gutes entstehen, indem alle sieben Kinder, drei Knaben und vier Mädchen daraus einen entschiedenen Abscheu gegen alles Trinken fassten und ganz von der Welt abgezogen wurden. Er starb 55 Jahre alt, gut vorbereitet auf seinen Tod. Auf dem Sterbebett sagte er:
Ich habe meiner Frau vielen Kummer gemacht. Wenn ich nochmals beginnen könnte, würde ich anders leben.
Meine Mutter war eine kleine, schwächliche Frau und durch den vielen Kummer schon zu Lebzeiten ihres Mannes viel ans Krankenbett gefesselt, oft 6 Wochen lang. 7-mal allein hatte sie die Lungenentzündung. Wir Kinder wurden frühzeitig zu harter Arbeit genötigt, um den täglichen Unterhalt zu verdienen. Ich war die zweitälteste und stärkste von allen, und geweckten Geistes, und musste, weil meine Mutter meist krank, die ältere Schwester wenig begabt und schwächlich war, als Mutter für die übrigen sorgen, kaufen und verkaufen etc. und das Hauswesen führen, weshalb auch die anderen Kinder mich als Mutter titulierten. Daher kam dann auch meine spätere so ernste Richtung. Bis die Zeit kam, wo ich mich zu einem Stand entscheiden sollte, betete ich viel, besonders Bußübungen, so dass ich von meinen Schwestern oft ausgelacht wurde. Das alles tat ich, um mich zu prüfen, und weinte sehr viel. Vordem war ich eitel, stolz und putzsüchtig, aber sehr fleißig und tätig Tag und Nacht. Morgens in aller Frühe ging ich in den Wald, um Holz und Streu zu sammeln für den Tag, denn vor der Feldarbeit musste dies alles geschehen sein. Es kam aber die Zeit, wo ich mich für einen Lebensberuf entscheiden sollte. An Freiern fehlte es nicht, denn die Familie war geachtet und somit waren meine Eltern entschlossen, mich einem braven jungen Mann anzuvertrauen. Ich verlobte mich mit ihm, und das Haus für uns beide war schon gebaut. Doch schon das ganze Jahr vorher war ich so still und zurückgezogen, dass der junge Mann öfters fragte: Wie ist's doch möglich, dass, wo andere sich so freuen, es dir gar keine Freude zu machen scheint? Ich hatte nämlich innerlich einen großen Kampf und stellte mir immer die zwei Fragen: Kann ich auch im Ehestand Gott so lieben und dienen, wie im jungfräulichen Stand? Dazu kam, dass ich eine fromme Jugendfreundin hatte, die selbst Jungfrau bleiben wollte. Ihre Gespräche hatten großen Einfluss auf mich. Sie sprach zuweilen so begeistert von der Liebe der heiligen Jungfrauen zu Jesus, dass ich bei mir dachte: Ach, wenn du doch auch so leben könntest. So kam Maria Himmelfahrt, und wir gingen trotz des schlechten Wetters in eine Feldkapelle, wo Mutter Gottes Wallfahrt war. Da betete ich inständig zur Königin der Jungfrauen, dass ich doch den rechten Weg einschlagen möge. Da, nach der heiligen Kommunion, fühlte ich zum ersten Mal die Nähe meines Gottes im heiligen Sakrament. Auf dem Heimweg sagte ich zu meiner Begleiterin: Wir wollen Maria Geburt wieder hierher gehen. Aber das schlechte Wetter vereitelte dies. Wir gingen in unsere Pfarrkirche. Auf dem Weg dorthin begegnete uns der neu angekommene Kaplan und sagte: Wo wollt ihr hin? Der Geburtsort Schirpach ist nämlich nur eine kleine Filiale der Pfarrkirche von Elsenfeld. Wir antworteten ihm, dass wir beichten wollten, worauf er erwiderte: So könnt ihr in eurer Filialkirche beichten, denn ich bin euer Kaplan. Derselbe scheint sich später meines inneren Kampfes erinnert zu haben. Als ich ihm bei Gelegenheit seiner Versetzung dankte für alle Mühe, die er sich um meine Bekehrung gegeben, erwiderte er: Nein, als ich kam, da waren sie schon bekehrt. Obwohl ich damals noch nicht wusste, welchen Stand ich antreten sollte, hatte ich schon das Verlangen, alle 3 Wochen die Heilige Kommunion zu empfangen. Von dort an fing der himmlische Gärtner an, dieses aufgewühlte Feld meines Herzens zu bearbeiten. In mir kam kein anderer Gedanke mehr auf als: Arbeite dich aus der Welt heraus, mach dein Herz frei. Dein Herz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Deshalb wurde ich oft zur Rede gestellt: Warum bist du so traurig, so ganz anders wie andere? Denn das Haus war schon gebaut. Mein Bräutigam klagte meiner Schwester M. seinen Verdruss, und diese schalt mich oft aus, warum ich den braven Menschen so hinhalte, ich müsse wohl verrückt geworden sein. Ich dachte aber immer bei mir: Nein, ich kann nicht heiraten, ich will nur Gott dienen. Oft und oft fragte ich meinen Beichtvater um Rat. Dieser aber, der den Wankelmut eines jungen Mädchens erwog, riet mir offen, er könne mir durchaus nicht abraten. Er habe sich nach dem jungen Mann erkundigt, und er sei nur zu empfehlen. Die Kirche müsse sehr viel auf gute Mütter sehen, ohne welche es keine Priester und keine Klosterfrauen gebe. Nun begann für mich eine Zeit furchtbaren Kampfes. Tag und Nacht konnte ich nicht mehr ruhen. Die Liebe Gottes war so stark in mir, dass ich glaubte, ich könne alle menschlichen Bände zerreißen, doch wusste ich nicht, welches der geeignete Augenblick sei. Dies dauerte ein ganzes Jahr. So kam der schöne Monat Mai und ich dachte, diesen Monat die liebe Gottesmutter recht vertrauensvoll in dieser Angelegenheit zu bestürmen. Einmal kniete ich nun vor meinem kleinen Maialtärchen, um mit meiner jüngeren Schwester die übliche Abendandacht zu verrichten. Jene war schon zu Bett gegangen, und ich kniete bis gegen Mitternacht und betete unter Strömen von Tränen, denn ich traute mir selbst nicht. Ich dachte immer, es könne auch nur weibliche Einbildung sein, die morgen wieder verwirft, was sie sich heute vornimmt. Da, auf einmal sah ich in der dunklen Nacht, aber weit entfernt von mir, die liebe Mutter Gottes. Ein Lichtstrahl, der von ihr ausging, traf meine Seele und es ward ruhiger in mir. In der Frühe des andern Tages kniete ich wieder im Beichtstuhl, aber nicht in meinem Geburtsort, sondern 1,5 Stunden davon entfernt in Kleinwallstadt, wo ich den bischöflichen geistlichen Rat N., einen klugen, erfahrenen Priester, zu Rat zog. Diesem erzählte ich mein ganzes Leben und auch den Kampf in mir wegen meiner bevorstehenden Berufswahl. Dieser Herr sagte ganz entschieden: Mein Kind, ich sehe hier an dir eine höhere Hand walten. Ich glaube nicht, dass du berufen bist, in den Ehestand zu treten. Lass den Jüngling nur noch ruhig gehen und verdopple dein Gebet. Sag auch dem Beichtvater, er solle für dich beten, und auch ich will am Altar deiner gedenken. Ich versichere dich, dass der liebe Gott dir noch ein deutlicheres Zeichen gibt, was dein Beruf ist. Bald darauf ging ich dann wieder beichten in meiner Dorfkirche und brachte wie immer mein Anliegen vor und wiederholte ihm auch die tröstlichen Worte, die mir ein alter, erfahrener Priester gesagt hatte. Nun war mein Beichtvater auf einmal wie umgewandelt. 10 Monate schon kämpfte ich unter beständigen Tränen und Gebet. Ich legte mir allerlei Bußübungen auf, aber alles im Geheimen. Niemand wusste davon als meine gute Schwester Marie, die später Klosterfrau geworden ist. Jetzt sagte mein Beichtvater, der mir bisher immer abgeraten: Ja, ich sehe freilich auch längst, dass der liebe Gott dich nicht im Ehestand haben will. Nur soll er dir aber auch die Kraft geben, dass du alle Hindernisse überwinden kannst. Gut, wir halten zusammen eine Andacht. Es war im Juni. Wir hielten vor dem Herz Jesu fest eine 9-tägige Andacht mit einigen Personen. Am 3. Tag schon war der Kampf gewonnen. In der Nacht vorher hatte ich nämlich einen auffallenden Traum. Ich befand mich in einer großen Kirche, die dicht mit Menschen angefüllt war, die alle sehnsüchtig der Kirchentür entgegensahen, weil sie den Einzug eines Hochzeitszuges erwarteten. Die Türen öffneten sich, und herein kam die liebe Mutter Gottes mit ihrem Hofstaat, der aus lauter Jungfrauen bestand. Als sie sich der Menge genähert, trat sie aus ihrer Umgebung hervor, ging bald an diese, bald an jene Bank, einer Person etwas ins Ohr flüsternd, worauf dieselben wie von einem himmlischen Glanz umgeben schienen. Ich dachte bei mir, dir kann sie halt nichts sagen, denn du hast doch zu weltlich gelebt, und weinte bitterlich. Auf einmal klopfte sie mich sanft auf die Schulter und gar liebreich sah mich die liebe Mutter Gottes an, und sagte, was du tun willst, das tue bald. Du willst ein Gelübde ablegen. Tu es und du wirst noch viele Gnaden erhalten. Auch meine Schwester Marie, die mich immer sehr ausgezankt, dass ich dem jungen Mann so fremd bleibe, bekam ein Zeichen. Sie sah beim Morgengebet das göttliche Herz Jesu und sie verstand, dass sie mir nicht länger in den Weg treten solle. Ebenso erhielt mein Beichtvater ein Zeichen. Beim Abendgebet sah er mich plötzlich lebend vor sich, und erkannte zugleich, dass ich nicht zum Ehestand berufen sei. Am folgenden Morgen konnte ich in aller Gemütsruhe dem jungen Mann sagen, dass ich nie heiraten werde. Und das war die Gnade, die hatte gesiegt über die sinnliche Liebe. Das erste, was ich nun tat, war eine gute Generalbeichte, denn ich wollte vor allem alles aus der Wurzel ausreißen mit einer recht tiefen Beschämung. Und Gott sei mein Zeuge, dass ich mir von dort an große Mühe gab, ihm zu gefallen und alle Sünden meines vergangenen Lebens gut zu machen, wenigstens zu verbessern. Das ging aber alles nicht so glatt ab. Solange ich mit der Welt hielt, war alles recht. Jetzt aber alles umgekehrt. Meine Schwester Marie schloss sich mir an und noch einige junge Mädchen. Damals waren meine Geschwister noch alle sehr jung und klein. Aber es kam die Zeit, wo die Brüder ihre eigene Hauswirtschaft gründen wollten. Da erhob sich denn auch in der Familie der Widerspruch, und wir hatten von allen Seiten viel zu leiden. Ich war von Jugend auf sehr zornmütig, herrschsüchtig, stolz und habsüchtig. Ich wollte um jeden Preis, dass unsere Familie nicht der Welt zum Spott werde, darum arbeitete ich lieber Tag und Nacht und trieb die anderen Geschwister an, das Gleiche zu tun. Und wirklich sagte vor einigen Jahren eine Frau zu mir, ihr Vater habe unsere Familie immer als Muster vorgestellt. Daher kommt es, dass ich immer so ängstlich bin und meine, ich könne getäuscht sein, denn ich kann nicht begreifen, wie der liebe Gott, der ein so unendlich reiner Geist ist, ein so unwürdiges Werkzeug erwählen könne, um durch dasselbe seine unendliche Liebe und Erbarmung der Welt zu offenbaren. Im Gehorsam nur schreibe ich dieses. Mögen diejenigen, denen das Recht zusteht, den Geist, der daraus spricht, prüfen und tun, was sie für gut finden. Obwohl ich keine jener Seelen bin, die den lieben Gott vielleicht nie schwer beleidigt haben, so geht aber auch daraus hervor, wie unendlich gut der liebe Gott sein muss, und wie sehr er verlangt, alle Menschen zu retten. Weil ich merkte, mit wie vielen Ketten ich an diese Welt angeschmiedet war, suchte ich mit Eifer die Hilfsquellen auf, die das umstrickte Herz losreißen sollten, um es vom Verlangen nach dem Irdischen abzuziehen und zu himmlischen Begierden zu erheben. Ich legte mir zeitweise strenge Fasten auf. Lange Jahre versagte ich mir das Obst und das Fleisch, im Winter sogar manchmal das Brot, und aß nur Kaffee oder Suppe und Kartoffel. Denn in der Nachbarschaft wohnten zwei arme Knaben, die sich mit ihrem alten, kranken Vater gar kümmerlich ernährten. Diesen brachte ich heimlich manchen Laib Brot. Ja, als der Vater gestorben war, und einer dieser braven Jungen krank wurde, versagte ich mir einen ganzen Winter lang das Brot, um die armen, verlassenen Knaben unterstützen zu können. Und als dieser starb, ließ er mich rufen, schlang seine beiden Hände um meinen Hals und rief: Liebe Schwester, Gott vergelte es dir, was du an uns getan. Gott segne deine ganze Familie bis hinauf ins vierte Glied, denn du hast uns vom Hungertod errettet. Ich war aber auch damals so geschwächt, dass ich übern Gehen einschlief. Ich musste dieses unbedingt an mir absparen, denn meine Mutter war selbst arm und hatte zahlreiche Familie. Auch ging ich immer gern zu Kranken und Sterbenden, und manche Nacht durchwachte ich am Krankenbett, sogar in benachbarte Orte wurde ich gerufen. Einmal nun wurde ich nach Elsenfeld ins Pfarrhaus gerufen, um einer alten Tante beizustehen, die schwer krank war. Zwei Nächte wachte ich bei ihr. Als dieselbe beerdigt wurde, zeigte mir der liebe Heiland zum ersten Mal, wie sehr er die Nächstenliebe belohne. Es war dort Sitte, dass alle Jungfrauen Sträußchen Blumen bekamen, die sie ins Grab warfen. An mich aber, obwohl ich der Sterbenden zwei Nächte geopfert hatte, dachte man nicht, man gab mir keines. Niemand lud mich ein, während andere mit ins Haus gehen durften. Dieser Undank tat mir sehr weh, und ich klagte es beim Seelengottesdienst dem lieben Heiland und bat ihn, mich doch zu entschädigen. Als nun am Muttergottesaltar eine heilige Messe gelesen wurde, und der Priester bei der heiligen Wandlung die heilige Hostie emporhob, sah ich den Priester wie in einem dichten Nebel stehen bis zur Kommunion. Als der Priester aber kommunizierte, fiel ein Strahl zurück auf mich, und ich war wie vernichtet. Dort zeigte er mir zum ersten Mal, wie sehr er uns zu beglücken wünscht in der heiligen Kommunion. Ich traute mir immer nicht, darum bot ich alles auf, um das Herz vom Irdischen loszureißen und an Gott zu fesseln. Ich ließ mich in den dritten Orden und in viele Bruderschaften aufnehmen, um gezwungen zu sein, den Gebetsgeist pflegen zu müssen, um allem unnützen Denken und Reden vorzubeugen. Als ich nun bei meinem Beichtvater, nachdem er mich ein ganzes Jahr geprüft hatte, das Gelübde der ewigen Keuschheit abgelegt hatte, machte er einmal die Bemerkung: Fahre fort in diesem Eifer, und du wirst noch viele und große Gnaden erlangen. Mit jedem Jahr wuchs in mir das Verlangen, Gott eifriger dienen zu können und ihm auch Freude zu machen. Darum kannte ich keine größere Freude, als ihn in mich aufzunehmen. Zu Hause hatte ich keine Gelegenheit dazu, weil wir mit Unterpriester hatten, die nicht einmal alle Sonntage Beichtleute haben wollten, und so musste ich übers Feld gehen. So ging ich selbst im strengen Winter 1879 um Mitternacht, zum wenigsten zweimal die Woche, nach Aschaffenburg, welches von meinem Dörfchen 5 Stunden entfernt liegt. Einmal ging ich von dort heim. Ich war ganz allein und betrachtete auf dem ganzen Weg die unendliche Güte Gottes, der uns mit solcher Gnade gleichsam überschüttet. Ich fand jedoch schon wieder in mir einen Fehler vor, den ich trotz der vielen Gnaden am selben Tag begangen hatte, und weinte bitterlich vor Reueschmerz. Da war mir's plötzlich, wie wenn mich jemand erfasste. Ich fühlte nicht mehr, dass ich gehe, und dazwischen kam ich öfters wieder zum Bewusstsein. So kam ich eine große Strecke weiter, ohne zu wissen, wie und in viel kürzerer Zeit wie gewöhnlich. Dort hatte ich zum ersten Mal jenen geheimnisvollen Verkehr. Dies war am Dreifaltigkeitssonntag 1880. Dabei hörte ich die Worte: Siehe, alle die Fehler, die du begangen und beweinst, will ich dir verzeihen, wenn du oft kommunizierst. Ich sagte dies meinem damaligen Beichtvater, und er gab mir 9 Tage nacheinander die heilige Kommunion, und dann eine Zeit lang öfters. Aber das dauerte nicht lang. Alles Bitten war vergebens. Ich konnte nicht mehr erlangen, als dass ich für eine hoffärtige, eigensinnige Person erklärt wurde. Einmal ging ich mit dem Avi-Leuten in die Kirche. Es war fast Nachtsdienstag, wo ich den lieben Heiland in etwas entschädigen wollte, und bat um die heilige Kommunion, erhielt aber wie immer eine abschlägige Antwort. Als die Leute fort waren, wandte ich mich an den lieben Heiland und sagte: Mein lieber Jesus, du siehst, dass es an mir nicht gelegen ist. So komm, ich bitte dich, geistig zu mir. Dabei weinte ich mein Herz recht aus und ging nach Haus. Unter der Haustür begegnete mir ein junges Büblein und sagte: Ich soll sie fragen, ob sie morgen früh nicht auf den Neuhof kommen wollen, unser Großvater ist sehr krank und verlangt nach ihnen, weil er morgen früh versehen wird. Der Neuhof liegt 3 Viertelstunden von meinem Geburtsdorf, gehört aber zu einer anderen Pfarrei. Und ich ging hin. Gegen 11 Uhr kam der Bauer, der mit Pferd und Wagen den Geistlichen seiner Pfarrei geholt hatte, an, und der alte Mann beichtete, und danach rief er die Angehörigen, und auch ich trat ein, um den lieben Heiland zu begrüßen. In diesem Augenblick erfasste mich eine solche Sehnsucht, dass ich den Priester bat, er möge mir doch ein kleines Partikelchen reichen. Der Priester fuhr ganz zusammen und nickte, verwundert mich anschauend, mit dem Haupte. Tief bewegt ob der Güte Gottes speiste er den Mann ab, und wandte sich um, und gab mir nicht ein Partikelchen, wie ich in meiner Sehnsucht verlangt, sondern eine ganze volle Hostie. Der Priester betete noch mit dem Kranken die Sterbegebete und gab ihm die letzte Ölung, dann wandte er sich zu mir und sagte: Für sie hat heute der liebe Gott selbst gesorgt. Dann fuhr er fort: Ich weiß nicht, wie dies zuging, ich muss mich vergriffen haben. Als ich schon längere Zeit gefahren war, fiel mir plötzlich ein nachzusehen, ob ich auch die heilige Hostie nicht etwa verlieren könnte, und sah zu meinem Erstaunen, dass ich statt einer Hostie deren zwei hatte. Jetzt sehe ich aber, dass der liebe Gott dies so gefügt hat. Dadurch aber, dass der liebe Heiland mir so auffallende Beweise seiner Liebe zu uns gab, wurde mein Glaube von Jahr zu Jahr lebendiger. Seit meine jüngere Schwester ins Kloster gegangen war, deren einzige Freude darin bestand, die Kirche unseres Dorfes nicht nur äußerst reinlich zu halten, sondern auch mit Blumen zu schmücken und zu zieren, hatte ich diese Arbeit übernommen, und weil ich dem lieben Heiland die Freude der Vereinigung nicht gewähren konnte, suchte ich ihm auf andere Weise Freude zu machen. Alles, was ich nur erübrigen und an mir absparen konnte, verwandte ich zur Zierde unserer Kirche. Altartücher, die Statue der Mutter Gottes von Lourdes, sowie eine Herz-Jesu-Statue, der Kreuzweg wurden errichtet, wo ich auch mein Schärflein dazu gab. Jahre vergingen, eine Prüfung äußerer und innerer Leiden reichte der anderen die Hand. Bemerken muss ich noch, dass ich all die Geldopfer, die ich dem lieben Heiland brachte, nicht ohne die Zustimmung meiner geistlichen Vorgesetzten hergab. Ich gab dazu die Anregung, wie mein Schärflein, und ging auch bei guten Leuten betteln dazu. Das letzte, was ich anregte, war einen neuen Tabernakel für unsere Kirche zu ermöglichen. Ich schrieb nach Mainz an Pater Alfons, nach N. an die Oberin einer meiner Schwestern und nach F. an einige reiche Damen, bei denen eine Jugendfreundin von mir in Dienst ist. Aber in M. und F. wurde ich abgewiesen, in F. sogar sehr kränkend. Die Oberin meiner Schwester dagegen schickte an das Pfarramt zu Elsenfeld 41 Mark mit der Bemerkung: Für einen neuen Tabernakel in der Kirche zu Schippach. Und als ich meine Heimat verließ, um nach Mainz zu gehen, hatte ich bereits an 200 Mark geopfert und erbettelt. Aber das alles genügte dem lieben Heiland nicht. Mit unseren armseligen Bettelpfennigen ist ihm nicht geholfen. Er verlangt, dass wir ihm die ganze Kraft unseres Willens, ja unser ganzes Herz zum Opfer bringen, denn bei all den äußeren Opfern, die wir ihm darbringen, kann unser Herz durch Hochmut ihm doch sehr missfallen. Darum sorgte er dafür, dass der Stolz nie recht in mir aufkommen konnte. Meine Vorgesetzten, anstatt meinen Eifer zu unterstützen, taten, als ärgerte sie mein Streben. Als die Herz-Jesu-Statue ankam, stellte sie unser damaliger Kaplan auf die Stelle, wo früher der Pelikan gestanden, der jetzt zerfallen war. Alle Leute freuten sich, wenn sie beim Eintritt in die Kirche ihren Blick auf den Tabernakel richteten, denn der Anblick musste in jedem den Gedanken erwecken: Betrachte, o Christ, hier mein Herz, als Symbol der Liebe und hier unten, denn die linke Hand deutete auf den Tabernakel, bin ich wahrhaftig. Eines Sonntags kam ich nun einmal vom auswärtigen Gottesdienst heim. Wir hatten eben keinen Kaplan, und Herr Pfarrer musste jeden Sonntag erst in die Pfarrei, dann in den Filialen Gottesdienst halten. Wer also beichten und kommunizieren wollte, musste in eine andere Pfarrei gehen. Mein Bruder trat mir glühend vor Zorn entgegen und sagte: Nicht eher mehr gibt es Frieden zwischen uns beiden, bis du den Kirchendienst aufgegeben hast. Glaubst du, du hängst deine Kreuzerl an die Kirche und ich stehe am Sonntag in der Predigt und muss anhören, wie der Pfarrer dich vor den beiden Gemeinden als närrische Person hinstellt? Ich habe gesehen, wie sich einer gegen mich wandte und mir die Zunge zeigte. Meine Schwägerin war gerade so aufgebracht, denn sie waren beide in der Kirche, als ich so öffentlich beschimpft wurde und die Schadenfreude der Leute war unbeschreiblich groß. Der Herr Pfarrer sagte: Diese Statue gehört nicht auf den Tabernakel, die Person, die sie hereingeschafft hat, soll sie nur augenblicklich wegtun. Meinetwegen kann sie dieselbe dort hinten ans Fenster stellen. Aber da bleibt sie nicht stehen, die zieht nur die Augen ab von der Monstranz. Der Kaplan, der die Herz-Jesu-Statue auf diese Stelle gebracht, war fort, und so gab ich dem Glöckner gute Worte, die Statue herunterzuschaffen, und lange Jahre stand die schöne Statue meines lieben Jesus in einem alten, schmutzigen Fenster, und der Anblick war für mich ein beständiger Schmerz. Aber ich ertrug meine Leiden in stiller Ergebung. Wie oft, ja wie oft wurde ich entweder in der Sakristei oder in der Kirche öffentlich beschimpft und abgewiesen, wenn ich bat um die heilige Kommunion, und dies mit sehr kränkenden Worten. Meine Schwester Maria wurde durch diesen beständigen Kampf und all die verächtlichen Reden, die wir zu hören bekamen, bewogen, ins Kloster zu gehen, denn sie sagte: Ich glaube nicht, dass ich das mein Leben lang aushalten kann. Ich gehe fort, sonst komme ich am Ende wieder auf einen anderen Weg. Die erste Nacht, als ich mit dem Gedanken umging, meinen Verwandten zulieb den Kirchendienst aufzugeben, wie sie es verlangten, träumte mir, dass ich die Kirche ziere. Als ich an die liebe Mutter Gottes kam, um sie abzustauben, sah sie ungemein alt und staubig aus, und sie blickte mich wie lebend sehr traurig an. Ich sagte zu ihr: O liebe Mutter, was soll ich denn machen? Soll ich dem Willen meiner Verwandten folgen und den Kirchendienst aufgeben? Da ging von ihrem Körper ein Strom Wassers aus, der in Bächlein durch die ganze Kirche floss, und wie das Wasser abgeflossen war, war sie eine wunderschöne Frau, welche mich also anredete: Siehst du, mein Kind, dieses sind die Wasser der Trübsale, so musst du hindurchgehen. Und dabei deutete sie mit dem Finger zur Türe hinaus auf den Kirchhof, ich möge hinausgehen. Und ich sah ein Totenhaus, ganz mit toten Schädeln angefüllt, und vor jedem Einzelnen brannte eine Kerze, und zugleich verstand ich innerlich, dass ich meine Trübsale für die armen Seelen tragen solle. In der zweiten Nacht darauf träumte mir abermals, ich ziere die Kirche. Ich hatte vor mir die Statuen des heiligen Josef, der lieben Mutter Gottes, des heiligen Joachim und der heiligen Anna. Ich weinte bitterlich und bat sie um Hilfe, indem ich auf meinem Angesicht liegend, den heiligen Josef anflehte. Auf einmal berührte mich derselbe, als ob er lebendig sei, und bedeutete mir, ich möge aufstehen, und dann sagte er mir: So hoch wie der Himmel soll deine Liebe sein, und so tief bis zum Staub der Erde sollst du dich verdemütigen, und du sollst geradeaus gehen und nicht rechts und nicht links schauen. Dabei deutete er mit der Hand hinauf zum Himmel, dann zur Erde, dann nach rechts und links, und ich erkannte, dass ich nach meinen Verwandten nichts fragen solle, sondern den Kirchendienst mit allem Fleiß weiter verrichten müsse, was ich auch tat. In der frohen Leichnamsoktav ließ ich jedes Jahr ein Engelamt halten für meine Eltern und zur Danksagung für eine große Gnade. Da bat ich nun Herrn Pfarrer auch um die heilige Kommunion. Er sagte: Ja. Und so kniete ich mich vorn an die Kommunionbank. Die Kirche wurde ganz voll Leute, und alle konnten sehen, dass ich kommunizieren wollte. Als der Gottesdienst aus war, ging Herr Pfarrer in den Beichtstuhl. Vor Scham und auch innerer Sammlung sah ich mich gar nicht um. Sah also auch nicht, dass die Kirche voll Kinder kniete, die beichten wollten. Weil ich glaubte, er sitze für mich zur Beichte, ging ich gleich hin. Augenblicklich sprang der aufgebrachte Herr auf und schlug mit solcher Gewalt auf den Beichtstuhl, dass alle Kinder erschrocken zusammenfuhren und schrie. Eine so abstrakte, eigensinnige Frömmigkeit habe ich noch nie gesehen. Packen Sie sich von meinem Beichtstuhl weg und augenblicklich. Ich war starr vor Schrecken und musste mich anklammern, denn ich war ganz ohnmächtig. Dies unter den vielen Verdemütigungen nur einige, damit man erkennen kann, ob unter solchen Umständen eine Seele sich etwas einbilden kann. So kam ein Kaplan fort, ein anderer Herr, oder wir hatten oft jahrelang gar keinen, aber das Verlangen nach der heiligen Kommunion blieb nach wie vor. Nicht oft, aber doch einige Male, hörte ich in mir jene geheime Stimme. Du musst immer wieder die Vorgesetzten um die öftere Kommunion bitten, und du wirst diese Gnade noch erlangen, aber erst dann, wenn du einmal deinen Willen dem meinigen ganz unterworfen hast. Du sollst das Werkzeug sein, dessen ich mich bedienen will, um auch anderen dies Glück zu verschaffen. Weil ich mir nie getraute zu sagen, dass eine innere Stimme mich dazu auffordere, die heilige Kommunion öfters zu empfangen, und weil ich damals auch noch nichts wusste von einem geheimen Verkehr der Seele mit Gott, so hatte ich von einem Priester ein halbes Jahr viel zu leiden. Er sagte, das Verlangen nach der öfteren Kommunion in mir sei nichts anders als Hochmut und Eigensinn, ich sei eine aufgeblähte Person und viel weniger als die allerletzte im Dorf. Anstatt fortzulaufen, wie es viele getan hätten, blieb ich aber bei ihm, erforschte nur umso genauer alle Regungen meines Innern und beichtete umso gewissenhafter. 3 Wochen lang nahm er mir die Kommunion ganz. Und als er fortkam von uns, sagte er: Ich habe dich die letzte Zeit hart behandelt, denn ich hatte mich getäuscht an dir. Fahre fort in deinem Streben, aber was du suchst, wirst du nie erlangen, solange die Umstände sich nicht ändern. Er meinte damit, solange kein anderer Pfarrer herkäme. Sein Herr Nachfolger gab mir die heilige Kommunion alle Woche 2-mal, bis er eines Tages kam und sagte: Herr Pfarrer hat mir gesagt, er werde nie zugeben, dass auf den Filialen die öftere Kommunion eingeführt werde. Nun wusste ich doch wenigstens, dass nicht meine Sünden allein die Ursache sind. Und von jener Zeit an belästigte ich in meiner Pfarrei keinen Priester mehr und befolgte das Wort des Herrn Domkapitular Dr. Schork in Würzburg, jetzt Bischof von Bamberg, der zu mir sagte: Fahre fort, denn das Verlangen nach der heiligen Kommunion kann nur von Gott herkommen. Wenn du sie in deiner Pfarrei nicht haben kannst, so geh hin, wo du sie kriegst. Einmal, als ich weniger Trost bei der heiligen Kommunion empfand wie sonst, und deswegen sehr ängstlich war, weil ich durch Spottreden, die wir oft zu hören bekamen in unserer Pfarrei, eher entmutigt, als angeeifert wurde, hatte ich nachts einen Traum. Ich sah die liebe Mutter Gottes auf mich zukommen und vor ihr her schwebten 2 Hostien, die so viel Strahlen auswarfen wie die Sonne. Neben mir war eine große Säule, die bis zum Himmel reichte. Die liebe Mutter Gottes sagte: Siehe, das sind deine 2 heiligen Kommunionen, die du am Sonntag und Dienstag empfangen hast. An diesen 2 Hostien sah ich keinen Unterschied, wiewohl ich bei der einen voll Ängsten und bei der anderen voll Andacht war. Die heiligen Hostien schwebten an die Säule, und alles war verschwunden. Ich erzählte dies meinem Beichtvater, welcher mir sagte: Dies ist ein Trost für dich, weil du so ängstlich bist wegen deiner Kommunion, damit will dich der liebe Heiland belehren, dass, wenn du einmal die Erlaubnis von deinem Beichtvater hast, denn die Säule bedeutet die heilige Kirche, und ich als dein Beichtvater hatte dir die Erlaubnis gegeben, du nicht mehr auf das Gefühl schauen sollst. Denn dass die eine Hostie glänzte wie die andere, soll dich belehren, dass es nicht auf das andächtige Gefühl ankommt, sondern auf den guten Willen. In demselben Jahre, als H. Pfarrer gesagt hatte, er ließe die Kommunion nicht einführen, empfange ich einmal in meiner Dorfkirche die heilige Kommunion. Als der Priester die heilige Hostie in die Hand nahm, um abzuspeisen, ging ein solcher Glanz von derselben aus, dass der ganze Chor erfüllt war, und alle, die kommunizierten, wurden von diesem Glanz erfüllt. Meine Seele fühlte ein solches Entzücken, dass meine Sinne mir schwanden, und in diesem Zustand hörte ich die Worte: Jetzt ist die Zeit bald gekommen, wo dein Verlangen in Erfüllung gehen wird. Ich dachte, wahrscheinlich kommt ein Priester in unsere Pfarrei, der mir die Kommunion jetzt gibt. Aber dies kam ganz anders. Damals waren alle meine Geschwister noch unverheiratet, außer meiner älteren Schwester. Nach der Mutter Tod kamen zwei davon, ein Bruder und eine Schwester, nach N. ins Spital der barmherzigen Schwestern. Dort war man besonders mit dem Bruder sehr zufrieden. 5 oder 6 Jahre war er dort, und ich war überglücklich, meine Geschwister in guten Händen zu wissen. Einmal kam ich hin, da sagte mir eine jener Klosterfrauen, sie werde meinen Bruder heiraten. Bei diesem offenen Bekenntnis überfiel mich eine Ohnmacht. Alle Bemühungen, die Sache zu vereiteln, waren vergebens. Sie bat um Erlaubnis auszutreten und heiratete meinen Bruder. Was mich aber dieser Schritt, den ich mit Anstrengung all meiner Kräfte verhindern wollte, kostete, weiß nur Gott allein. Als sie einige Jahre verheiratet waren, ging ich einmal auf einige Tage hin auf Besuch. Der schöne Gottesdienst, wie er hier in Mainz gehalten wird, gefiel mir sehr, besonders aber sah ich, dass hier wirklich, was ich nicht glauben konnte, täglich die heilige Kommunion ausgeteilt wurde. Dies war für mich ein Fingerzeig Gottes. Ich wartete den Tod einer alten Tante, die auf meine Pflege angewiesen war, noch ab, dann aber sagte ich meiner Heimat Lebewohl und ging, wohin der Herr mich rief. Nun begann für mich ein ganz anderes Leben als seither. Hier kannte ich keinen Menschen. Welche Überwindung es mich kosten mochte, soll sich ein vernünftiger Mensch selbst vorstellen. Ich musste mich hier den Launen einer Schwägerin unterwerfen, die 12 Jahre Klosterfrau war und sinnliche Liebe für Gottes Liebe umgetauscht hatte. Und ich wollte das Gegenteil anstreben. Deswegen war ich zu ihr gekommen. Diese beiden Gegensätze sollten beisammen leben. Nein, gerechter Gott, wenn ich betrogen sein sollte, bin ich nicht schuld. Und sollten meine Vorgesetzten dieses sicher erklären, dann habe ich doch den Trost, dass ich um Gottes Willen, und um meine Seele zu retten, schon viel gelitten und gekämpft habe. Es war große Armut und Not bei meinen Verwandten, als ich hierher kam. Und sie hatten das elterliche Vermögen meines Bruders von 2000 Mark schon bald zugesetzt. Darum begann für mich wieder eine Zeit harten Kampfes. In meiner Heimat hatte ich doch keine Nahrungssorgen, und meinen Verwandten daselbst konnte ich viel nützen, und meine Schwägerin dort hatte mich sehr lieb gewonnen. Und hier war man mir abgeneigt, weil ich mich dieser Heirat so sehr widersetzt hatte, und auch wusste ich nicht, wie mich hier ernähren. Einmal war nun meine Schwägerin wieder gar sehr gegen mich aufgebracht, weil sie mich gern aus dem Haus gehabt hätte. Es war der Vorabend vor Ignatius, wo ich in der Ignatiuskirche läuten hörte, als ich die Kinder zur Ruhe gebracht hatte. Ich eilte hin. Und als ich eintrat in die Kirche, hörte ich in mir eine Stimme, die sprach: Hier will ich dich haben. Du sollst dich von jetzt an als Schutzkind des heiligen Ignatius betrachten und nicht mehr als ein Schutzkind des heiligen Antonius. Und gleich wie Ignatius sich um Christi willen den Zähnen wild der Tiere preisgab, so sollst du dich um Christi willen zerfleischen lassen durch die Zähne der Menschen. Von da an wusste ich nun, dass Gott mich hier haben wolle, und zwar bei meinen Verwandten. Aber wie mich ernähren? Da hörte ich wieder einmal die Stimme, die zu mir sprach: Meine Tochter, ich will, dass du bei deinen Verwandten bleibst. Ich werde für dich sorgen, du sollst keinen Mangel leiden. Ich werde deine Verwandten segnen, dass du zu leben hast, ja im Überfluss zu leben hast. Nun ließ ich alles über mich ergehen. Die Kirche und die heilige Kommunion waren der Magnet, der mich beständig anzog. So verbrachte ich manchmal einen Tag von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends vor dem Allerheiligsten, wenn meine Verwandten, die meine Neigung kannten, mir hier und da mal ein Vergnügen machen wollten. So verging ein Jahr. Immer deutlicher ließ der Herr mich seine Nähe fühlen, und der Umgang mit ihm wurde immer zutraulicher. Auf geheimnisvolle Weise zeigte mir der Herr, welch tiefe Erniedrigung es für ihn ist, dass er sich täglich auf unseren Altären den Händen seiner Geschöpfe preisgibt. Und ich hörte die Worte: Ich verlange mehr Dank und Anerkennung von meinen Dienern. Ein anderes Mal zeigte er mir wieder seine Freude, die ihm von denjenigen bereitet wird, die ihn würdig empfangen. Da sprach der Herr wieder: Siehe, jetzt habe ich dir dies Glück verschafft, sorge aber auch dafür, dass es anderen ebenso zuteil werde. Gehe nach N. zu deinem Bischof und sage ihm: Es sei mein Wille, dass die öftere Kommunion überall eingeführt und gefördert werde. Ich erschrak, als ich diese Stimme hörte, denn ich war froh, doch endlich einmal die beständigen Widersprüche meiner Vorgesetzten los zu sein, und für mich hatte ich ja alles erreicht, was ich mir wünschte, die tägliche heilige Kommunion, und jetzt musste ich fürchten, wieder mein Glück verlieren zu müssen. So verging der Monat Mai, ohne meinem Beichtvater etwas zu sagen. Als ich der letzten Maiandacht in der N. Kirche beiwohnte, war das Allerheiligste am Muttergottesaltar ausgesetzt. Ich kniete noch dabei und betete mit der ganzen Innigkeit meiner Seele. Aber der Herr zeigte sich unwillig. Um jeden Preis wollte ich nun wissen, was die Ursache seines Unwillens über mich sei, und erfuhr, die Ursache sei die, dass ich mich so vor dem Leiden fürchte und alles so geheim hielte vor meinem Beichtvater. Eine Angst überfiel mich, dass mir eine leichte Ohnmacht kam. Von dort ging ich in die Seminarkirche, da hörte ich zum zweiten Male die Worte: Du sollst nach N. gehen und deinem Bischof sagen, was ich verlange. Jetzt sagte ich es aber meinem Beichtvater. Dieser lachte mich aus. Am Fest des heiligen Antonius, 13. Juni, hörte ich nach der heiligen Kommunion wieder die Worte: Siehe, all deinen Undank will ich vergessen, wenn du ganz über dich hinweggehst und tust, was ich dir sage. Jetzt suchte ich wieder meinen Beichtvater auf und bat ihn unter Tränen, mir doch zu erlauben und die Wege zu sagen, um zu meinem Bischof zu kommen. Dieser sagte: Das sind Schwächen, du bist krank. Und schickte mich zu einem Arzt. Der Arzt sagte: Du darfst nicht so lang beten und musst dem Beichtvater folgen, und der Beichtvater verbot mir, ich dürfe von nun an nicht länger als in zwei heiligen Messen in der Kirche bleiben. Nun fühlte ich bald nach diesem Verbot wieder eines Tages, wie nach der heiligen Kommunion mich diese unerklärliche Gewalt überfiel, dass es mir war, als sei ich nicht mehr Herr über mich. Aber ich sagte: O Herr Jesus, wenn du es bist, der alle meine Sinne so fesselt, so muss ich dir heute sagen, dass ich mich mit dir nicht abgeben darf, denn mein Beichtvater verbietet mir, länger zu bleiben, als in zwei heiligen Messen, und wenn ich mich mit dir einlasse, dann vergesse ich den Gehorsam. Augenblicklich verließ mich die Gewalt und zog sich zurück. Mein Beichtvater kam fort, und ich zog in einer neuntägigen Andacht die liebe Mutter Gottes zu Rat, wen ich mir an seiner Statt wählen sollte. Die liebe Mutter Gottes teilte mir mit, dass ich zu Pater Alfons gehen solle. Als ich nun diesem von meinen übernatürlichen Dingen gesagt hatte, wies er mich anfangs barsch ab. Später aber befahl er mir, alles aufzuschreiben und ihm zu bringen. Dies tat ich auch mehrere Jahre hindurch, bis kurz vor dem Tod meines Bruders. Die meiste Zeit, wo ich hier in Mainz zubrachte, hatte ich viel zu leiden von meiner Schwägerin. Aber in der letzten Zeit, wo mein Bruder lebte und starb, da war es fast nicht zum Durchmachen. Da war es nun, wo mein Beichtvater mir mehrmals sagte: Hab nur keine Angst, ich sorge für dich, du brauchst aus Mainz nicht mehr wegzugehen. Und als ich einmal gar bitterlich bei ihm weinte, machte er wirklich Anstalten, mich irgendwo, wahrscheinlich im Stift N., unterzubringen. Dies war vor Weihnachten. Er hatte mir befohlen, eine Zeit lang nach N. zu gehen zu meinem Bruder, bis er die Sache geordnet. Da ging ich eines Tages mit meinen zwei Nichten in die N. Kirche zur Heiligen Messe. Bei der Wandlung schaute mein Geist statt der heiligen Hostie Christus, den Herrn, wie er als Mensch lebte, und er sprach zu mir: Meine Tochter, ich will nicht, dass du aus dieser Stadt weggehst. Auch sollst du in kein anderes Haus gehen, als da, wo ich dich hingestellt habe. Ich will dir meine Absicht zu wissen tun. Siehe damals, als deine Schwägerin aus dem Kloster austrat, um deinen Bruder zu heiraten, hat Satan meiner sehr gespottet, weil diese Klosterfrau seinen Versuchungen nicht widerstand. Ich will ihm aber zeigen, was eine Jungfrau aushalten kann, die mich liebt. Diese Klosterfrau hatte eine fromme Jugendzeit durchlebt, und Satan brachte sie zum Fall. Dich habe ich nun an ihre Seite gestellt, denn ich will sie retten. Auch habe ich dich deswegen in eine Wirtschaft geführt, um der Welt zu zeigen, dass man mir überall dienen und mich lieben kann. Bleibe also, wo ich dich hingestellt habe. Wenn auch dein Bruder bald stirbt, so gebe ich dir die Versicherung, dass deine Schwägerin doch nicht mehr heiratet. Dies sagte ich meinem Beichtvater. Dieser lachte mich aus und sagte: Nun gut, so warte es ab, bis man dich hinausschmeißt. Einmal fragte ich nun den lieben Heiland, warum er mir noch gar nichts von seinem Leiden mitgeteilt, während er mir doch schon sonst so vieles zu wissen getan. Da sagte er mir: Weil du noch nicht darauf vorbereitet bist. Dies war so ungefähr 1,5 Jahre vor dem Tod meines Bruders. Mein Beichtvater muss diese Worte ausgelegt haben, als wolle der liebe Heiland ihm sagen, er soll mich darauf vorbereiten. Denn lange Zeit erinnerte er mich in jeder Beichte an das Leiden Christi, aber dies half wenig, weil die Gnade noch innerlich fehlte. Die härtesten Prüfungen hatte ich durchzumachen hier in Mainz in den Jahren 1891 und 1892. Nicht nur von meinem damaligen Beichtvater, sondern auch von meiner Schwägerin. Im Winter 1891 glaubte man, jeder Tag sei der Todestag meines Bruders. Seine Frau, die das friedliche, sorgenfreie Leben geopfert hatte, um dieses kummervolle, sorgenschwere Eheleben einzutauschen, stand nun am Sterbebett desjenigen, der noch die einzige schwache Hoffnung ihres vermeintlichen Lebensglückes war, mit 2 Kindern von 5 und 7 Jahren. Von allen Seiten drohte man ihr, sie um die Wirtschaft zu bringen, womit sie doch ihr tägliches Brot für die Kleinen verdienen musste. Anstatt nun meinen armen Bruder trösten zu können in seinen unsäglichen Schmerzen, machte sie ihm Vorwürfe, er sei selbst schuld an seinem frühen Tod, und er habe sie jetzt mit ihren Kindern in solches Elend gestürzt. Man kann sich leicht denken, wie bei solchen Zuständen sich beide gegen den mit jedem Tag näher rückenden Tod wehrten. Um keinen Preis gab er sich dem Gedanken hin, er werde sterben. In sich ganz zerfallen vor Kummer und Sorgen, Tag und Nacht von den Schmerzen der Krankheit gequält, wussten beide ihre Ungeduld und ihre Abneigung gegen mich gar nicht genug auszulassen. Es scheint, dass meine Schwägerin in jener Zeit nach dem Tod ihres Mannes an weitere Versorgung denkend, mich deswegen aus dem Haus schaffen wollte. Kurz, wenn ich morgens aus der Kirche kam, da ging das Schimpfen und Schikanieren an und hörte auf, wenn die Augen nachts vor 11 Uhr zufielen. Tränen waren mein Nachtgebet. Ich dachte immer, wenn mein Bruder in diesem Zustand stirbt, ist er unrettbar verloren, und deshalb redete ich beiden manchmal zu, ob ich denn nicht einen Priester rufen dürfe. Aber da kam meine Schwägerin ganz außer sich, und mein Bruder, um seine Frau zu beruhigen, sagte dann: Ich gehe schon einmal in die Kirche und beichte. Nun wandte ich mich in meiner Angst an den heiligen Josef durch eine 9-tägige Andacht und empfahl ihm die Seele meines Bruders. Und dank dem heiligen Josef, schon am 3. Tag sagte meine Schwägerin, als ich von der Kirche heimkam: Mein Mann will beichten. Du kannst gleich hinüber ins Pfarrhaus gehen und Herrn Kaplan rufen. Vorher war ich schon einmal heimlich zu Herrn Pfarrer gegangen und hatte ihm gesagt, dass mein Bruder bald sterbe nach Aussage des Arztes, denn er hatte Lungensucht, und ich bat ihn, einmal meinen Bruder zu besuchen und ihm zuzureden, was Herr Pfarrer auch tat. Er wurde aber von beiden trocken abgewiesen. Darum sollte ich jetzt Herrn Kaplan rufen. Glücklich über solche Sinnesänderung, ging ich Herrn Kaplan rufen, und so beichtete er die 11 Wochen, die er noch lebte, noch 4-mal und starb sehr erbaulich. Er selbst sprach für sich die Sterbegebete. In jener Zeit war es, wo ich einmal in der Kapuzinerkirche den Kreuzweg betete. Bei der 5. Station konnte ich nicht mehr weiter, weil ich kein Gefühl mehr hatte. Mein Geist schien ganz versenkt ins Leiden Christi, denn die Welt war meinen Sinnen wie entschwunden. Ich sah den lieben Heiland auf mich zukommen mit einem schweren Kreuz auf dem Rücken. Neben mir blieb er stehen, und ich schaute in sein heiliges Angesicht, das mit dicken Schweißtropfen bedeckt zu sein schien. Er blickte mich liebevoll an, und sagte: Meine Tochter, willst du mir folgen? Ich zögerte und dachte nach, was das bedeute. Er aber fuhr fort: Wenn du mir dienst, wie bisher, so kommst du auch in den Himmel. Willst du mir aber Freude machen, so folge mir auf dem Weg, den ich dich jetzt führen will. Ich verlange aber dazu deine Einwilligung. Ich wusste gar nicht, was ich nur machen sollte. Ich fürchtete, ich könnte getäuscht sein, und doch wusste meine Seele, dass dies ihr Herr und Gott sein müsse, der ihr Leiden anbieten wolle, die ihr seither nie begegnet waren. So lag ich auf der Erde ohne Gefühl, bis die Kinder meines Bruders mich aufsuchten, von 2 bis 4 Uhr nachmittags. Bald darauf wiederholte sich dieselbe Erscheinung, und jetzt sagte ich es meinem Beichtvater, welcher mir zur Antwort gab: Ja, den Willen Gottes müssen wir tun. Daran erkannte ich, dass er sich doch hütete, dem Willen Gottes entgegenzuarbeiten, sonst hätte er sagen müssen: Geh darüber hinweg, es ist Täuschung. Die darauffolgende Woche kam mir es zum 3. Mal so vor. Und nun sagte ich ganz entschieden: Herr, führe mich wie du willst, und schicke, was du willst, ich will dir folgen. Nur gib meinem unbeständigen Willen auch die Kraft, alles zu ertragen, was noch Schweres über mich ergehen soll. Dies war nach Neujahr 1892, und nun kam nichts Besonderes vor, so dass ich hätte denken können, dies könne ein anderes Kreuz sein, als dasjenige, welches ich bis jetzt getragen hatte. Dass mein Bruder starb und mir damit die Hoffnung auf eine weitere Existenz hier in Mainz abgeschnitten wurde, war mir kein Kreuz, weil ich sah, wie geduldig und gottergeben mein Bruder jetzt litt und starb. Und für mich hatte ich ja meine ganze Hoffnung auf Gottes Wort, das ich vor Weihnachten im Dom gehört hatte, gegründet. So vergingen bereits 2 Monate. Am Fastnachtssonntag nun hatte ich wieder wie gewöhnlich in der N-Kirche kommuniziert. Der Herr hatte aber an diesem Tag meine Seele so in Besitz genommen, dass ich es gar nicht merkte, wie weit die Zeit schon vorgerückt sei. Plötzlich überfiel mich eine solche Gewalt, dass ich gar nicht mehr Herr war über mich selbst. Mein ganzer Körper wurde mit solcher Gewalt geschüttelt, dass meine Glieder krachten, und ich war nicht imstande, mich auch nur im geringsten dagegen zu wehren. Dies musste doch von Leuten gesehen worden und im Kloster bei den Patres gemeldet worden sein, denn es kamen 2 Patres und wollten mir behilflich sein, weil sie es wohl für Schwäche hielten. Sie ließen mir Kaffee und ein Gläschen Wein in die Kirche bringen, aber ich konnte vor lauter Schütteln nicht abnehmen. Und dabei sprach eine Stimme in mir: So wie in diesen Tagen die Kinder der Welt, die doch Glieder meines Leibes sind, diese Glieder nur gebrauchen, um Satan damit zu dienen, so sollen deine Glieder zerrissen werden. Du sollst mich entschädigen, indem du mit mir leidest. Daraus erkannte ich aber, dass dies nichts Natürliches sein könne. Als das furchtbare Schütteln immer wiederkehrte, sobald sich diese Stimme hören ließ, wurde mir's unheimlich, und deshalb fragte ich die beiden Patres nach meinem Beichtvater. Denn diese Herren wussten ja gar nichts von mir und kannten mich nicht. Aber mein Beichtvater ließ sich nicht sehen. Damit will ich nur den Schmerz ausdrücken, dass er sich in den 3 Jahren, seitdem ich dieses Leiden an mir habe, sich nicht sehen ließ, und nach 3 Jahren starb er. Dieses Leiden wiederholte sich alle Freitage der ganzen Fastenzeit und ebenso im Advent. Anmerkung: Seit Fronleichnamsfest 1895 tritt das oben gemeldete Leiden mit darauffolgender Ekstase auf an allen Vigilie der großen Feste unseres Herrn und der lieben Mutter Gottes, an diesen oft Schlagmitternacht, auf die Festtage der minder großen Feste im Advent und in der Fastenzeit meist donnerstags, freitags und samstags, zur Zeit der Priesterexerzitien jeden Donnerstag und Freitag, alle Freitage des ganzen Jahres, mit Ausnahme des Monats November, auf ewig Gebet in der Pfarrkirche, am letzten Tag des großen Gebetes in der Stadt, auf Portiuncula, Vigilie vom Fest der Heiligen Familie, Peter und Paul, Magdalena, Clara, des heiligen Erzengels Michael, Franz von Assisi, Johannes des Evangelisten, Johannes des Täufers, Sankt Barbara. Das Leiden ist charakterisiert durch einen dreimaligen auffallenden Sturm, wo der ganze Körper geschüttelt wird wie ein Baum im Wind und der Kopf von einer Seite zur anderen heftig und gewaltsam hin und her geschleudert wird, so dass, wer es nur einmal gesehen, leicht ermessen kann, dass nach einer so gewaltigen Erschütterung des Gehirns der Mensch kaum fähig ist zu einem vernünftigen Gedanken, geschweige denn zu einer wohlgesetzten Rede, selbst wenn er ein Redner wäre. Der Erfahrung nach weiß man, dass, wenn der erste Sturm vorüber ist, die beiden anderen ganz sicher darauf folgen und unmittelbar nach dem dritten die Ekstase beginnt. Nicht eine Minute nach dem dritten Sturm hat der eben noch so sehr bewegte und gequälte Körper seinen normalen Zustand, die vollständige Ruhe und die volle Kraft der Stimme, und fängt sie sofort an, ein Loblied zu singen. Da der dreimalige Sturm mit Pausen von 20 Minuten, oft noch länger oder auch kürzer auftritt, so hat man Zeit, jemand zu rufen, um die Worte des Herrn aufschreiben zu können. Das erste Mal, wo dieses Leiden mich in der Kirche überfiel, ließ mich eine mir unbekannte, mitleidige Dame nach Hause fahren. Gott allein ist es bekannt, was ich in den drei letzten Jahren vor dem Tode von Pater Alfons, gestorben 1895, unter seiner Leitung gelitten habe an meiner Seele wegen diesem übernatürlichen Leiden. Von jener Stunde an verbot er mir die Kapuzinerkirche. Ich durfte sie nur betreten, wenn ich beichten ging. Anstatt ein Wort der Ermunterung, konnte ich hören: Du bist närrisch. Für was legst du dich denn langen Weges in der Kirche hin? Es ist der Teufel in dir. Pack dich aus meiner Kirche. Geh in deine Pfarrkirche, denn von allen Seiten werde ich aufgefordert, dich aus der Kapuzinerkirche zu jagen. Das Einzige, was mich noch aufrecht hielt, war, dass er mir den Auftrag gab, täglich zu kommunizieren. Nun ging ich in meine Pfarrkirche. Dort ging ich aber noch keine 14 Tage hin, und die Pfarrkirche wurde mir von Herrn Pfarrer auch verboten. In der nächsten Beicht fragte ich wieder, wo ich denn jetzt kommunizieren solle, und er befahl mir, in die Kirche zu gehen. Da ich noch nicht die Erfahrung hatte wie jetzt, wo ich doch weiß, wie sich das Leiden entwickelt, und ich deshalb zu Hause bleibe, sobald sich die Vorboten einstellen, so war ich ganz untröstlich. Ich dachte nämlich, das Leiden werde sich auch in der Kirche einstellen, und ich dort auch fortgeschickt werde. Deshalb weinte ich eine ganze Nacht und beklagte mich sehr beim lieben Heiland, und sagte ihm: O lieber Jesus, wenn ich nun dort auch noch fortgeschickt werde und ich dich auch noch lassen muss, so hab ich ja gar keinen Halt mehr. Nach Mitternacht hörte ich die Stimme, die mir sagte: Steht auf und geh in die Kapuzinerkirche, ich will für dich sorgen, dass dir nichts mehr vorkommt. Da dachte ich bei mir, so will ich denn der Stimme folgen, solang bis ich zu meinem Beichtvater komme und ihn fragen kann, was ich machen soll. Am folgenden Samstag sagte ich es meinem Beichtvater, und er sagte dann ganz bewegt: Ja, ja Kind, es ist recht so, komm nur wieder in die Kirche. Dies alles ist jetzt leicht niederzuschreiben, denn ich brauche nicht erst Worte zu studieren, wie ich gestern im christlichen Unterrichte gehört habe, dass es Leute gibt, die ganze Bücher zusammenlügen und erdichten könnten. Auch ist es leicht zu lesen. Wer es aber liest, den bitte ich um sein Gebet, um Kraft für mich Arme, denn meine inneren Leiden hören noch nicht auf. Ich bitte aber auch alle Leser dieser Zeilen, wenn ähnliche Leiden über sie kommen sollten, abzusehen von allen Menschen und sich ganz allein an Gott anzuklammern, der das arme Herz doch zur rechten Zeit zu trösten weiß. So verging das erste Jahr, ich durfte nichts mehr sagen, noch schreiben, und musste diesen Geist als unecht verwerfen. Und um meinen Geist ganz seiner Leitung zu unterstellen, nahm mein Beichtvater am Dienstag in der Karwoche 1892 mir die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab. Als ich an jenem Tage heimkam von der Kirche, kniete ich vor einem Muttergottesbild nieder und wollte meine Danksagung verrichten. Meine Seele ward dabei in ihren Seelenbräutigam so verzückt, dass meine Verwandten mich erst nach 12 Uhr mittags fanden. Mein Kopf war auf die Spitze eines Möbels gestützt, und in meinem Gesicht waren Spuren zu sehen, dass ich hart musste gelegen sein. Von jetzt an war ich still und sagte nichts mehr von meinen Zuständen. Aber wenn ich kommunizierte, und musste die liebevolle Unterhaltung mit meinem lieben, guten Jesus, der das einzige Zentrum meiner Seele war, entbehren und mündliche Gebete verrichten, war mein Schmerz unbeschreiblich groß. Einmal kniete ich nun nach der heiligen Kommunion und war voller Sehnsucht, mit dem innigst Geliebten meines Herzens wie früher in Wirklichkeit zu verkehren. Ich hätte so gerne seinen Herzenskummer geteilt, den er mir schon so oft geklagt hatte über den Undank so vieler Menschen, die seine Liebe verachten, und so kniete ich heftig und bitterlich weinend in der Kapuzinerkirche. So gern hätte ich seine Liebe mit Gegenliebe erwidert. Dies konnte ich jetzt nicht mehr, weil ich ja nicht mehr glauben durfte, dass er es ist, der sich würdigt, bei einer armen Sünderin seine Freude und seinen Trost zu suchen. Auf einmal sah ich aus dem Tabernakel eine Gestalt kommen. Am ersten Stuhl blieb er stehen und schaute nach mir herüber, denn ich kniete ganz an der Wand. Ich erkannte wohl den Bräutigam meiner einzigen Liebe und bat und flehte: O Herr, komm doch näher, komm an mein Herz. Sieh, ich kann ja ohne dich nicht länger mehr leben. Er aber blieb stehen und blickte mich traurig an. Nun erst sah ich, dass ihm Hände und Füße gebunden waren. Ja, sein ganzer Leib schien in einem Fischernetz zu stecken. Die Erscheinung verschwand, ohne mir das Geheimnis zu erschließen, was dies eigentlich bedeute. So verfloss der Sommer, und ich betete wie die Kinder aus einem Buch oder andere mündliche Gebete. Aber meine Seele war unglücklich über alle Maßen. Und wenn ich meinem Beichtvater davon sagte, gab er mir zur Antwort: Kind, du bist ganz verwöhnt. Du meinst, immer Süßigkeiten haben zu müssen. Folg mir nur schön, und du kommst gewiss in den Himmel. Es kam die große Gebetswoche im Juli. Als ich in meiner Pfarrkirche dem großen Gebet beiwohnte, sah ich diese Erscheinung wieder. Aber er war näher bei mir. Heute aber bat ich inständig, der Herr möge mir doch erschließen, was dies bedeute. Ach, sagte ich, mein lieber Jesus, bin ich denn schuld, dass du so gebunden bist? Nicht wahr, meine Sünden sind die Ursache? Meine Leidenschaften halten dich gebunden. Er aber sprach: Dein Beichtvater hat dies getan. Ja, es ist traurig, auch dann noch seinen Dienern nachstehen zu müssen, wenn ich eine Seele schon jahrelang durch meine Einsprechungen und Erleuchtungen an mich gezogen habe. Danach sagte ich einmal zu meinem Beichtvater: Ich fühle mich unglücklich, weil ich mich beständig ängstige, ob ich auch die Gelübde halten könne. Denn ich fühlte mich beständig innerlich angetrieben, meinen Beichtvater zu bitten, dass ich ihm mitteilen dürfe, was ich in der großen Gebetswoche erfahren hatte. Da ward er sehr ungehalten gegen mich, und sagte: Gut, die Gelübde sind von heute an wieder aufgehoben. Nun war ich aber noch unruhiger. Glaubst du denn, schrie er mich an, du hast einen dummen Kaplan vor dir, der dir alles glaubt? Da müsste ich ja der größte Esel sein, der auf der Welt herumliefe, wenn ich die Dinge glauben wollte, die du mir erzählt. Nein, ich glaube gar nichts mehr. Kein Wort will ich mehr hören, und wenn dir dies nicht recht ist, so geh zu einem anderen Beichtvater. 6 Jahre vorher hatte mir derselbe Beichtvater befohlen, unter Gehorsam, nichts zu verschweigen von meinen übernatürlichen Gnaden, ihm stets alles aufrichtig zu sagen, und weil ich im Beichtstuhl nicht alles sagen konnte, befahl er mir, es aufzuschreiben und ihm zu bringen. Und wenn es noch so schlecht geschrieben wäre, weil ich meistens bei der Nacht und im kalten Zimmer schreiben musste, und mich deswegen entschuldigte, sagte er jedes Mal beruhigend: Kümmere dich nicht, ich kann es lesen. Aber welche Verdemütigungen er damit zu verbinden wusste, ist gar nicht zu beschreiben. Nur einmal ließ er mich ins Sprachzimmer kommen, und da sagte er: Du brauchst gar nicht ängstlich zu sein, es ist der liebe Heiland. Der Herr hat das Schwache erwählt, um das Starke zu beschämen. Nachdem aber dieses auffallende Leiden eingetreten war, stellte sich derselbe Beichtvater ohne zu prüfen und ohne Bedenken um, und sagte, er glaube jetzt nichts mehr. 3 Jahre hatte ich dies Leiden schon, als der Beichtvater ganz plötzlich starb. Er hatte sich nichts darum gekümmert, als nur um mich damit zu demütigen. Im ersten Jahr sagte er: Es ist der Teufel. Aber er tat keinen Schritt, um zu untersuchen, ob es so sei. Im zweiten Jahr sagte er: Es ist selbstgemachtes Zeug und zuletzt, Krankheit und Hysterie. Es ist nicht zu beschreiben, welch innere Beängstigungen ich schon deswegen ausgestanden. War ich krank, was infolge des vielen Kummers öfters vorkam, ließ er keinen Priester an mein Bett, und durften meine Verwandten auf mein Bitten noch so oft hinschicken, weil ich gerne gebeichtet hätte. Besonders war dies einmal der Fall in der Adventszeit, wo ich mehrere Male ins Kloster schicken ließ, er aber antwortete: Es käme keiner. Und doch kann ich dem lieben Gott nicht genug danken, dass er mir gerade diesen klugen, in der Seelenleitung so umsichtigen Beichtvater gegeben hat. Niemals ließ Gott zu, dass ich ihm gegrollt hätte, wenn auch manchmal ein kleiner Unwille mich überkam, so klagte ich mich sogleich darüber an. Wenn mir ja der Gedanke kam, meinen Beichtvater zu verlassen, so wies mich der Herr immer gleich zurecht. Einmal kam mir auch der Gedanke, ich würde nichts verlieren, wenn ich mal bei einem anderen probierte. Denn so gut, wie du es jetzt hast, dachte ich, kannst du es überall haben. Doch betete ich inständig um Erleuchtung, dass, wenn es Gottes Wille nicht wäre, er mich zurechtweise. So kam der Samstag, wo mein Beichtvater am Muttergottesaltar die heilige Messe las, welcher ich beiwohnte. Bei der heiligen Wandlung ging ein solcher Glanz von der heiligen Hostie aus, dass mein Beichtvater ganz von diesem Glanz umgeben war, er stand ganz in dem Glanz. Das war für mich das Zeichen, dass er nicht unrecht an mir gehandelt, sondern, dass seine Seele ganz in Ordnung sei, und ich staunte. Und bei der heiligen Kommunion, als er kommunizierte, sah ich den lieben Heiland statt der heiligen Hostie, und ein Glanz ging von ihm aus, und ein Strahl davon traf auch mich, der mich so anzog, dass er mich gleichsam durch den Priester, durch N. in sich zog und wir alle drei in ihm verschmolzen. Das war dann für mich das Zeichen, dass ich durch ihn muss geleitet sein. Ein anderes Mal, nachdem ich viel von ihm ausgehalten, war ich wieder in der Kirche, als er seine heilige Messe las. Bei der heiligen Opferung opferte ich mich mit dem Priester auf, und wie ich dies so tun wollte, da erhob sich zwischen dem Altar und mir eine dunkle Wolke wie ungefähr, wenn der Nebel vor die Sonne tritt und sie verfinstert. Ich erschrak, weil ich meinte, ich sei im Stande der Ungnade. Diese Erscheinung dauerte bis nach der Kommunion. Ich bat lange darum, der Herr möge mir doch erklären, was das bedeute. Und der Herr sagte, er wolle mir nur sein Missfallen daran zeigen, dass mein Beichtvater mich so ganz ohne Schutz und Hilfe lasse und er deshalb auch nicht teilnehme an den Gnaden, die er mir gebe. Ein anderes Mal war mir geraten worden, ihn zu verlassen, weil man sagte, Es wäre besser, wenn ich in den übernatürlichen Dingen eine Leitung hätte. Mein Inneres aber sagte mir: Bleibe. Während der heiligen Messe auf Portiuncula sah ich eine ganze Schar verschiedenen Geschlechtes. Sie zogen in Prozession an mir vorbei und jedes hatte ein prächtiges Blumenbukett in der Hand von den verschiedensten Blumen. In der Mitte lag ein Zettel darauf, auf welchem der Name meines Beichtvaters stand. Durch Nomen Nominandum, und es wurde mir bedeutet, dass sie durch ihn die ewige Seligkeit erlangt. Und daraufhin entschloss ich mich wieder zu bleiben. Der liebe Gott ließ es nicht zu, dass mein Beichtvater starb, bevor er seine Meinung ausgesprochen hatte. Einige Monate vor seinem Tod ließ er mich ins Sprachzimmer kommen und sagte: Nun habe ich dich lang genug geprüft, jetzt ist's genug. Wenn du etwas hast, so sag mir's. Aber laufe nicht mehr sonst herum. Und mit dem Übernatürlichen, das kann ich halt auch nicht wissen. Von dort an war er nicht mehr so abstoßend, und als ich im Advent wieder krank war, kam er selbst und hörte mich beichte, wie mir eine innere Stimme einige Zeit vorher schon gesagt hatte. Nun frage ich, kann sich der Mensch bei all seinem guten Willen in seinem heiligen Glauben so täuschen? Die heilige Kirche lehrt, dass niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und der heilige Paulus sagt: Prüfe die Geister, was gut ist, behaltet. Was mich in allen Leiden aufrecht hielt, war, dass ich sah, wie mich der liebe Gott gleichsam an der Hand führte, all die Worte und Verheißungen in Erfüllung gehen ließ, die er mir gegeben, und die ich mit Augen sehen und mit Händen greifen konnte. Ich habe schon oben gesagt, dass er mich zu Haus schon jahrelang aufforderte, um die öftere Kommunion zu bitten, und in den letzten Jahren dazu setzte, dass ich diese Gnade noch erlangen werde, aber nur erst dann, wenn ich einmal meinen Willen seinem göttlichen Willen ganz unterworfen haben werde. Damals war noch keines meiner Geschwister in einer Stadt verheiratet. Sehen wir nun, wie er seinen Willen durchführte. Er ließ meine geistlichen Vorgesetzten in meiner Heimat, die seinen Willen nicht anerkannten, zwar in Ruhe, aber sie sollten doch fühlen, dass er der Herr über all seine Geschöpfe ist. Es gibt in der Welt keinen Zufall. Darum ließ er es zu, dass es gerade mein Bruder sein musste, der diese Klosterfrau heiratete und mit dieser noch eine andere austrat. Weil er damit zeigen will, dass man überall lau und gleichgültig ihm dienen kann, wenn wir uns nicht bestreben, unsere bösen Neigungen zu bekämpfen. Meine Vorgesetzten, die die Berufenen sein sollten, seinem göttlichen Willen entgegenzukommen, ließ er ruhig stehen und bahnte mir einen anderen Weg, um mir dann die versprochene Gnade zuwenden zu können. Ferner, wenn das Leiden nicht ein Fingerzeig sein soll, dass die Stimme, die in mir spricht, seine Stimme sei, warum ließ er dann voriges Jahr meine Schwägerin in Augsburg gerade vor Fastnacht sterben, wo ich zur Beerdigung hinreiste, und dann die ganze heilige Fastenzeit ein wahres Schauspiel aufführen musste, indem ich wegen Krankheit verhindert war zurückzureisen und alle Donnerstage und Freitage dies Leiden vor den Augen so vieler Menschen eintrat. Auf dem Land ist es nicht wie in der Stadt. Hier erfährt es kein Mensch. Nicht einmal die Hausleute wissen es. Ist es also zu leugnen, dass er sein Wort bekräftigen wollte, dass er im ersten Jahr hier in N. zu mir sprach: Geh nach N. zu deinem Bischof und sag ihm, dass ich die Einführung der öfteren Kommunion verlange, auch auf dem Land. Eben durch diesen Zwischenfall kam es in die Diözese N. Als mir gesagt wurde, dass ich mich von jetzt an als Schutzkind des heiligen Ignatius betrachten solle, war es sehr fraglich, ob mein Bruder, der damals die Bierwirtschaft in der Straße N. hatte, immer in der Pfarrei bleiben werde. Denn er war nur Pächter und konnte als solcher alle 6 Monate in ein anderes Stadtviertel versetzt werden. Darum kann nur Gott es sein. Er allein weiß unsere Wege zu leiten. Und es hat den Anschein, als ob ich wirklich in dieser Pfarrei bleiben werde, denn das Lokal kann jetzt nicht mehr unserem Pachtern gekündigt werden, weil er selbst das Haus angekauft hat, Und jetzt sind wir schon 11 Jahre da. Ferner sagte mir jene Stimme. Bleibe, wo ich dich hingestellt habe. Ich will deine Verwandten segnen, dass du im Überfluss sollst zu leben haben. Wollte man dann behaupten, sowas könne man sich einbilden. Ja, einbilden können sich's die Menschen, aber ausführen kann's nur der liebe Gott. Und er hat es ausgeführt. Denn während meine Schwägerin im ersten Jahr vor der Verheißung 700 Mark zusetzen musste, konnten sie im folgenden Jahr schon 500 Mark auf die Sparkasse tragen und jährlich mehr. Die Stimme, die in mir spricht, sagte ferner. Deine Schwägerin heiratet nie mehr. Bleibe bei ihr, denn ich will sie retten und der Welt zeigen, was eine Seele erträgt, die mich liebt. Wie hat sich dieses bewährt? Mein Beichtvater sagte einige Male in der Zeit, wo sie noch so sehr gegen mich war, sie heiratet wieder, du wirst sehen. Mehr als 10 bis 15 Freier waren schon da, natürlich jetzt ist Ruhe, weil jedermann ihren entschiedenen Charakter kennt. Ja, einbilden können wir es uns, aber ausführen kann's nur der liebe Gott. Als mein Bruder an der Influenza erkrankte, sah ich in der Ignatiuskirche bei der heiligen Wandlung, wie ein Engel etwas in den Kelch hineinlegte. Ich fragte den lieben Heiland, was dies zu bedeuten habe und erfuhr, es sei das Opfer des Lebens meines Bruders, und es ging in Erfüllung 2 Jahre später. Als mein Beichtvater bei meiner Schwägerin gesagt hatte, er ließe sich nie und nie mehr überführen, es sei nur Einbildung von mir oder der böse Feind, da fing meine Schwägerin an, mit aller Entschiedenheit sich die Unannehmlichkeit vom Hals zu schaffen, dass ich so manche Stunde mit diesem Leiden versäume, besonders in der Advents- und Fastenzeit, und tobte, wenn sie etwas an mir merkte, dass ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Sie sagte, sie könne so etwas in ihrer Wirtschaft nicht brauchen, und für was sie solches dumme Zeug zu dulden brauche, wenn die Geistlichen nichts auf solche Dinge gäben, da brauche sie gewiss in ihrem Haus sowas nicht zu leiden. Wie oft musste ich die Worte hören? Pack dich durch dem Haus, denn du verdienst nicht das Wasser, das du trinkst, und doch war der Segen Gottes so sichtbar in der Familie, dass es, während es früher immer rückwärts, nun beständig vorwärts ging. Am ersten Freitag im Advent wurde mir gesagt, dass kein Priester an mein Bett gehen werde, und ich müsse 5 Wochen zubringen ohne die heilige Kommunion. Und so war's auch, denn ich war krank und konnte nicht in die Kirche. Alles Bitten war vergebens, kein Priester ging an mein Bett. Am letzten Freitag im Advent sagte die Stimme. Bis übers Jahr, bis es Weihnachten wird, werde ich deine Schwägerin und deinen Beichtvater überführen. In diesem Augenblick sah ich meine jüngste Nichte, damals 7 Jahre alt, ein liebliches, blühendes Mädchen, auf der Totenbahre liegen, ganz weiß gekleidet und mit Blumen bedeckt. Meine andere Nichte sah ich zum Altar treten mit einem sehr anständigen jungen Mann, um sich trauen zu lassen. Als ich mich nach meiner Schwägerin umschaute, sah ich sie nicht, und hörte die Worte. Bei dieser Nichte wirst du bleiben. Wenn ich im Laufe jenes Jahres an die Erfüllung dieser Verheißung dachte, musste ich weinen, denn dieses Mädchen war mein und seiner Mutter Augapfel. Und wirklich. 10 Tage vor Weihnachten kam sie aus der Schule und klagte über Kopfweh. Der Arzt erklärte es für Influenza, und es war Hirnentzündung dabei, und 3 Tage vor dem Weihnachtsfest wurde sie begraben. Nun war meine arme Schwägerin überführt, aber mit welchem Verlust? Sie stand das Jahr vorher an meinem Bett, als ich es ihr sagte, dass ich ihren Liebling so gesehen hätte. Als ich es aber meinem Beichtvater mitteilte, dass jetzt das eingetroffen, was ich letztes Jahr ihm gesagt, antwortete er mir. Wenn man dem Esel ein Buch vorlegt, trifft er auch manchmal einen Buchstaben A oder I. Deshalb glaube ich ganz fest, dass der liebe Gott meinen Beichtvater zu sich nahm, weil er es nie zugegeben hätte, dass jemand ein Wort erfahre. Vor 7 Jahren wurde ich einmal nach Augsburg gerufen, weil man dort in der Familie meines Bruders ein neugeborenes Kind erwartete. Er hat Bäckerei und mehrere Dienstboten, da sollte ich den Laden versehen, bis die Frau wieder gesund sei. Sie hätten es gar gerne gehabt, dass ich nicht so früh in die Kirche gegangen wäre, weil gerade um diese Zeit im Laden am meisten zu tun ist. Ich wollte aber doch kommunizieren, und da musste ich früh in die Kirche, denn sonst wurde keine Kommunion ausgeteilt. Ich war schon mehrere Wochen da, und das Kind war noch nicht zur Welt, und ich musste oft hören, dass viele kommunizieren sei nicht gut, weil man wusste, dass ich deswegen so früh in die Kirche ging. Einmal kam ich heim, da fielen mich beide an. Mein Bruder sagte: Eben haben wir von dir gesprochen, du bist mir wirklich ein Rätsel. Du liefst von zu Haus weg und kümmerst dich gar nicht um dein späteres Schicksal. Du sorgst nicht für dein Fortkommen, ich glaub, du bist nicht recht gescheit. Dabei blickten sie beide mir prüfend in die Augen, um die Narrheit herauszulesen. Dies schmerzte mich sehr, denn ich wusste, dass ich um mein Glück kommen sollte, um die heilige Kommunion. Weil ich nun dachte, sie könnten am End recht haben, so ging ich an demselben Tag noch 5 Stunden von dort in meine Heimat, um das Verlangen nach der heiligen Kommunion zu unterdrücken, weil ich meinte, ich könnte mich am End daran gewöhnen, denn in meiner Heimat war kein Priester. Als ich aber 5 Tage dort war, zog mich eine solche Gewalt wieder nach A, dass ich in der Nacht aufbrach und zurückging. Am anderen Morgen bei der heiligen Kommunion belohnte mir der Herr mein Verlangen nach ihm und half mir alle Schwierigkeiten überwinden, wie sehr er verlangt, dass wir ihn oft empfangen. Als ich von der Kommunionbank zurückgekehrt war, sagte eine Stimme in mir: Geh hin und sage deiner Schwägerin, dass sie bald von ihren großen Beschwerden befreit werde. Sie werde einen kräftigen, gesunden Knaben gebären, den er aber bestimmt habe, dereinst Priester zu werden. Und als ich den ganzen Tag zögerte und nichts sagen wollte, wurde ich am Abend, wo ich eine Muttergottesgnadenkirche besuchte, noch einmal dazu aufgefordert. Die liebe Mutter Gottes sagte: Was hat dir mein Sohn aufgetragen? Warum befolgst du es nicht? Geh nur hin und sag es deiner Schwägerin. Als ich heimkam, saß meine Schwägerin da und weinte. Sie hatte mein Gebetbüchlein in der Hand, in dem ein Brief meiner Klosterschwester lag, den sie eben gelesen hatte. Sie blickte mich an und sagte: O glückliche Seelen, die ihr seid, du und Marie. Ich ging zu ihr hin und sagte, da die liebe Mutter Gottes sie selbst schon unterdessen umgestimmt hatte: Sei zufrieden, auch dich hat der liebe Gott gerade so gern. Er lässt dir sagen, dass du bald entbunden wirst von einem gesunden, kräftigen Knaben, der aber einst Priester werden wird. Dies Kind kam am anderen Morgen zur Welt und ist jetzt an 8 Jahre alt. Sein Vater erzählte mir an Ostern, dass er alle Freude an ihm habe, er sei in der Schule der fleißigste Schüler und brächte die besten Noten heim. Ein anderes Mal, als ich betete für meine Verwandten, wurde mir mitgeteilt, dass meine beiden Schwägerinnen in anderen Umständen seien, aber dass die in A sterben würde, wenn sie noch einmal gebären werde. Und es war so. Voriges Jahr brachte sie ein totes Kind zur Welt und starb bald darauf. Dieses Jahr 1896, als ich nach einem Besuch von A zurückfuhr, weinte mein Bruder noch auf dem Bahnhof bei mir und sagte: Hätte ich dir doch damals geglaubt, als du mir sagtest, ich solle mit meiner Frau ein jungfräuliches Leben führen, was hätte ich jetzt ein schönes Leben. Aber jetzt ist es geschehen. Erwähnen will ich noch, was ich von meinem Vater erfuhr, weil ich daraus lernte, wie beharrlich man beten müsse. Mein Vater war schon 13 Jahre tot. Die Mutter und wir Kinder hatten immer große Angst, ob er wohl gerettet sei, weil er so dem Laster der Trunksucht ergeben war. Er erkrankte an Lungenentzündung und starb schnell, doch versehen mit allen heiligen Sterbesakramenten. Wir waren immer ängstlich, ob er zur Gnade gekommen sei. Die Mutter betete jeden Abend mit uns für den Vater. Auch im Sommer bei der strengsten Feldarbeit durften wir Kinder nicht eher schlafen gehen, bis wir mit ihr für ihn den Rosenkranz gebetet hatten? Im ersten Jahr nach seinem Tod, die übrigen nur im Winter. Wir Kinder wuchsen heran und ich hatte unterdessen schon den Entschluss gefasst, nicht in den Ehestand zu treten und mein Leben Gott zu weihen, als im Jahre 1873, mehrere Stunden von meiner Heimat entfernt, die erste Mission, die ich erlebte, abgehalten wurde. Ich war damals an 27 Jahre alt. Ich erbat mir von meiner Mutter die Erlaubnis, sie mitzumachen, und auch von meinem Beichtvater bekam ich Erlaubnis, während der Mission täglich die Heilige Kommunion zu empfangen. Ich war voller Freude. Um ja meiner Mutter nicht lästig zu fallen, bat ich sie um 18 Kreuzer und einen Laib Brot. Ich hielt mit großer Innigkeit die Mission mit und weinte und betete unaufhörlich für meinen Vater. Ich hatte eine solche Gabe der Tränen in jener Zeit, dass ich täglich zwei Taschentücher durch und durch durchnässte. Obwohl ich bei Verwandten hätte übernachten und essen und trinken können, schlug ich dies alles aus und lebte von Wasser und Brot 6 Tage lang. Die Nacht vor dem Schluss der Mission nahm ich mir vor, in der Kirche vor dem Heiligsten Sakrament zu bleiben, um die ganze Nacht zu beten und zu weinen. Ich verbarg mich in einem Stuhl. Es bemerkte mich niemand, und die Tür wurde geschlossen. Es war schon bitterkalt, weil die Woche vor Allerheiligen. Aber wie es mir scheint, verlangte der liebe Gott dies Opfer nicht von mir, weil er nie mehr fordert, als die Kräfte reichen. Gegen 11 Uhr nachts hörte ich auf einmal Tritte, die Schlüssel rasselten. Schnell schlüpfte ich wieder in meinen Winkel, aber zu meinem höchsten Leidwesen kamen die Leute gerade in meinen Stuhl und stießen laute Schreie aus, in der Meinung, es sei ein Gespenst und liefen der Kirchentür zu. Es war der Glöckner, der mit 2 Mädchen gekommen war, um noch einen Kranz an ein Bild zu hängen. Dieser fasste den Mut, noch einmal nachzusehen, und redete mich an. Ich sagte zur Ausrede, ich wolle niemand belästigen mit Übernachten und wolle deshalb in der Kirche bleiben. Der Mann sagte, es sei zu kalt, er werde mir schon für ein Logier sorgen, und gern oder ungern musste ich mit ihm eine schöne Strecke durchs Dorf laufen, indem der Glöckner beständig rief: Kein Platz mehr? Ich versetzte mich im Geist zur Heiligen Familie nach Bethlehem, wo sie abgewiesen wurde, denn wie dort hieß es überall: Nein. Endlich erbarmte sich ein Mann und sagte: Nun, wo meine anderen sind, kann auch diese noch unterkommen. Komm nur. Ich trat in ein Kämmerchen, wo wir zum dritten auf einem Lager lagen. Ich konnte nicht schlafen. Um die Mitternachtsstunde sah ich auf einmal, wie wenn eine Gestalt zur Tür hereinkäme und trete auf mich zu. Es war die liebe Mutter Gottes in einem ganz weiß wallenden Gewand. Mit der rechten Hand machte sie mir einen Zeigefinger, und ich erinnerte mich gleich, was sie damit meinte, denn ich hatte ihr versprochen, jeden Abend den Rosenkranz vor dem Heiligsten Sakrament für meinen Vater zu beten, was ich an jenem Abend unterlassen hatte, weil ich dachte, ich könne es nachts tun, und fing deshalb gleich an zu weinen, weil ich verstand, was sie meinte. Sie aber deutete mit der linken Hand in eine Entfernung. Ich schaute ihrer Hand nach, und schaute in eine weite Wildnis. Später wurde mir zu wissen getan, was diese Wildnis bedeutete. Weil mein Vater nämlich gar zu gern in lustiger Gesellschaft sich aufhielt, und sein Geld im Jubel verbraste, musste er so viele Jahre lang in der Einsamkeit schmachten. In dieser Wildnis war nichts zu sehen, als hier und da ein Dornstrauch. Hinter einem solchen Dornsträuchlein sah ich meinen Vater ganz nackt bis an die Lenden. Seine Farbe war eine bläuliche Totenfarbe, und die ganze Haut war ein Flecken am anderen, der eine größer, der andere kleiner. Die Hände hatte er fest ineinander gefaltet, wie gezwängt, und war abgemagert wie ein Totengerippe, wenn die Haut noch darüber ist. Ich erkannte ihn nur noch an seinen Zügen und an seinem Lockenhaar. Er sah mich so bittend an, dass ich weinte bis zum Tag. Am Morgen fragte man mich, warum ich so geweint, aber ich verriet nichts, sondern suchte mir in aller Frühe einen Priester. Diesem sagte ich sofort meine Erscheinung. Er war sehr gerührt und sagte, das dürfe ich schon meiner Mutter sagen, und wir sollten für meinen Vater, der viel zu leiden haben müsse, etwas tun, besonders heilige Messen lesen lassen. Zum Schluss gab er mir die Versicherung als Priester, dass einmal eine Zeit komme, wenn ich so fortfahre wie bisher, an einem Tag, wo die Gnaden recht reichlich flößen, wie an einem Festtag oder bei einer Mission, wo er mir auch zeigen werde, ob mein Vater erlöst sei oder nicht. Bei diesem Wort hielt ich nun den lieben Heiland. Wir ließen 25 bis 30 heilige Messen lesen, und jedes Jahr hielt ich sehr strenge Fasten in der Allerseele Oktav bei Wasser und Brot, dass meine Kräfte ganz erschöpft waren, weil ich dabei streng arbeiten musste. Trotz all der Tränen, die ich geweint, trotz all der Hitze der Feldarbeit, die ich ertrug, und ihm aufopferte, erfuhr ich nichts. So musste ich von der Mission an noch 12 Jahre bitten, also 25 Jahre waren verflossen seit dem Tode meines Vaters, und nur einmal hatte ich in der Zwischenzeit einen Trost. Dies war am 16. Juli 18, wo der heilige Vater Pius IX. Ein Jubiläum feierte und ein vollkommener Ablass ausgeschrieben war. Ich ging in eine andere Kirche, um die heiligen Sakramente empfangen zu können. Eine sehr fromme Jungfrau vereinigte sich mit mir, und wir beteten und flehten bis 1 Uhr nachmittags. Die Kirche war längst leer. Auf einmal sah ich vor mir zwei Gestalten. Die selige Maria Margareta Alacoque und die liebe Mutter Gottes, die vor dem lieben Heiland knieten, gerade wie wir zwei. Die liebe Mutter Gottes sagte zu ihrem Sohn: Mein lieber Sohn, gewähre ihr doch die Bitte und zeige ihr ihren Vater. Der liebe Heiland saß auf einem gar wunderschönen Thron und schaute gar freundlich auf die beiden herab, und er lächelte über die Bitte seiner Mutter, und sagte, indem er das Haupt schüttelte: Die soll sich an ihre Sünden erinnern. Dabei aber sah ich im Hintergrund weit, weit hinten, vor mir meinen Vater, und das war für mich das Zeichen, dass ich noch viel beten müsse, bis er erlöst sei. Ich stand in der Mitte, vor mir die liebliche Erscheinung und weit, weit hinter mir mein Vater. Dies war das Zeichen, dass ich ihn noch befreien könne, dass es aber noch lang dauern werde, bis er zur seligen Anschauung würde übergehen. So vergingen 12 Jahre und ich kam nach Mainz. Als ich die 9 Josefsmittwoche wieder mit großer Innigkeit abgehalten hatte, und an jedem meinen Vater empfahl, und den Herrn beständig daran erinnerte, dass das Wort des Priesters im Beichtstuhl sein Wort sei, also habe er mir das Versprechen gegeben, dass ich noch bei Lebzeiten erfahren werde, ob mein Vater erlöst sei, kniete ich am letzten Mittwoch lange, Stunde um Stunde, und weinte und flehte bis 10 Uhr, und sagte: Heute gehe ich nicht aus dieser Kapelle, bis ich erfahren, ob mein Vater erlöst ist. Gewähre mir doch die Gnade, liebe Mutter, um deiner Schmerzen willen, und du, heiliger Josef, um deiner Betrübnis willen, und um all der Liebe willen, die dein göttlicher Pflegesohn dir erwiesen, musst du mir die Gnade gewähren, denn ich bin auch das Kind meines Vaters, und ich weiß, welche Peinen er erleidet. Ich gehe nicht von dieser Stelle, bis du ihn befreien wirst. Ich opferte unaufhörlich das kostbare Blut und alle heiligen Messen und Kommunionen und so weiter für ihn auf. Auf einmal sah ich meinen Vater auf mich zukommen, aber nicht mehr wie vor 12 Jahren, abgemagert und bleifarben. Er war so schön, so jugendlich, so vollkommen am ganzen Körper und streckte mir die Arme entgegen, als wolle er mich umfassen. Nur an seinen Zügen und an seinem Lockenhaar konnte ich ihn wieder erkennen. Doch war seine Hautfarbe gelb, wie Wachs, auch fehlte ihm die Frische, und sein Blick war nicht ganz fröhlich. Er hatte noch etwas Trauriges in seinem ganzen Wesen. Ich sagte dies meinem damaligen Beichtvater, so hätte ich meinen Vater gesehen. Er wies mich ganz derb ab und sagte, solche Dinge könne er nicht beurteilen. Ich war sehr unglücklich, und weinte die ganze Woche, weil ich dachte: Wie kannst du, arme Sünderin, dir einbilden, du hättest eine arme Seele befreit? wenn ein so frommer Priester und Ordensmann davon nichts weiß. Denn ich meinte, das könnte jedem Menschen vorkommen. Bei meiner nächsten Beichte sagte ich ihm, ich sei tief beschämt über die Worte, die er mir gesagt, und ich wisse nicht, ob ich noch weiter für ihn beten solle, und jetzt erst erzählte ich ihm den Vorgang vor 12 Jahren. Darauf sagte er mir, du brauchst nicht zu zweifeln, dass es solche Dinge gibt in der Heiligen Kirche. Ich bin aber noch ein junger Priester und ist mir noch nichts vorgekommen, aber nach dem, wie du mir die Erscheinung beschreibst, musst du annehmen, dass deinem Vater noch das Kleid der Glorie fehlt. Du musst also noch beharrlich beten, und ich verspreche dir, die ganze Woche dieses Anliegen in meiner heiligen Messe vorzubringen. So vergingen wieder 8 Tage. Am ersten Sonntag ging ich früh in die Kirche und hörte alle heiligen Messen, die an jenem Morgen gelesen wurden, 7 bis 8, und betete unaufhörlich für meinen Vater. Nach der heiligen Kommunion rang ich mit dem lieben Heiland, und hielt ihn krampfhaft umfesselt. Damals hatte ich noch gar oft die große Gnade, seine Nähe nicht nur zu fühlen, sondern ihn auch zu schauen in sichtbarer Gestalt mit meines Geistes Augen. Ich hielt ihn so fest, und sagte, ich lass dich heute nicht, du musst mir meinen Vater in den Himmel führen. Bei der letzten heiligen Messe fühlte ich einen solchen großen Schmerz in meiner Brust, ob von der übergroßen Anstrengung, oder ob es ein geistiges Leiden war, das ich für meinen Vater noch aushalten musste. Als der Priester bei der heiligen Wandlung die Hostie emporhob, sah ich auf einmal auf der rechten Seite meinen Vater an den Altar treten, und so blieb er neben dem Priester stehen bis zur Kommunion. Als der Priester kommunizierte, sah ich meinen Vater in der heiligen Hostie, die der Priester empfing, verschmelzen. Die heilige Hostie und mein Vater waren verschwunden, und ich hatte eine solche überirdische Freude, ein solches Wonnegefühl, mit der Überzeugung, dass in diesem Moment mein Vater aufgenommen wurde in die himmlische Glorie, dass ich nicht dran zweifeln konnte. Dies ist mein Leben und einige Gnaden, die ich glaube, dass der liebe Gott sie in mir gewirkt hat, um mir zu zeigen, wie wenig ich getan, und wie vieles er, wie wenig er verlangt, und wie viel er gibt für das Wenige, das wir tun. Ich stelle alle Worte, die ich geschrieben, unter das Urteil derer, die dieses von mir verlangen. Finden Sie nichts darin, das anderen Seelen nützen könnte, so werden Sie die Schrift vernichten. Als ich heute früh nach der heiligen Kommunion meine Danksagung verrichtete, und ganz besonders dem Heiligen Geist für all die Gnaden dankte, und dem lieben Heiland, dass er mich ganz besonders der dritten Person in der Gottheit übergeben habe, dass ich sie ganz besonders verehren und anbeten solle, brachte ich ihm auch unter anderen Danksagungen meine Schrift zum Opfer dar, und dankte ihm für die liebevolle Leitung während des Schreibens, weil es mir oft vorkommt, als stehe jemand neben mir und diktiere mir die Worte, denn ich brauchte gar nicht nachzudenken, und bat ihn um seinen Segen. Da hörte ich in meinem Innern die Worte. Beunruhige dich jetzt nicht mehr und habe keine Angst, ob es Anerkennung finde oder ob die Schrift verworfen werde. Ich sage dir, dass es nicht verworfen wird, denn man wird nicht die Hand beachten, durch die die Gabe gereicht wird, sondern man wird auf den schauen, von dem sie ausfließt. Sage N. Es sei besser, wenn die Schrift zusammengedruckt werde, denn bruchweise könnte man den Geist, der daraus spricht, doch nicht so recht erkennen. Und fürchte dich nicht mehr, dass du Schaden leiden könntest, denn wenn ich alle diejenigen retten will, die im Schifflein Petri sich befinden, auch wenn sie wenig darin tun, um wie viel mehr werde ich diejenigen retten, die sich bemühen werden, dass dieses Schifflein sich erweitere in den Wogen der Welt, und dass es verschönert werde, und dazu habe ich nicht nur berufen die Priester, Missionare und Ordensleute allein, sondern alle, die meiner Stimme folgen, und diese meine Liebe und Erbarmung, die ich ihnen zu erkennen gebe, durch meine Worte, auch auf andere zu übertragen suchen. Denn nicht nur im Anfang war es notwendig, dass meine Kirche sich ausbreite auf Erden, sondern das wird so lang notwendig bleiben, als die Welt steht. Und wenn es je zu einer Zeit die Welt bedurfte, dass die Erde sich erneuere, so war es noch nie so notwendig wie in der jetzigen Zeit, wo selbst die Christen anfangen, ein neues Heidentum zu schaffen.
Gezeichnet.
Barbara Weigand, Dienerin Gottes, im Jahre des Herrn 1896.